Gottes Segen wünschen für das neue Jahr. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr habt gut gestartet. Und wir sind wieder gut zurückgekommen von Norddeutschland. Wir sind wieder froh, dass wir sein dürfen. Und so den Titel von der Predigt heute Abend heißt eigentlich, oder von der Andacht heute heißt, mit Begeisterung, Gott diene. Das ist schon mal. Sind ja immer so zwei Gegensätze, Begeisterung und Dienen, aber ich glaube, es geht darum, dass wir das mit Begeisterung tun. Und dazu möchte ich euch heute Abend recht herzlich einladen, dass ihr euch dieses am Anfang des Jahres mal über eure Stärken Gedanken macht. Also euch Gedanken macht, wie kann ich meine Gaben einsetzen und wie kann ich meine Wachstumsbereiche fördern. Und über diese drei Gedankenthemen möchte ich heute ein bisschen was drüber sagen. Und dass wir in uns die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, dass wir die ganz neu entfachen lassen und dass wir in diesen Gaben orientiert dienen, wie man das so schön formuliert, dass wir da auch unsere Bestimmung finden und auch den Schlüssel zu einem erfüllten Lebensstil. Wir möchten nicht erfüllt leben. Ich glaube, uns geht es allen so und ich möchte da einfach einsteigen. In 1. Timotheus 4, 14 steht, und da ermahnt Paulus im Brief an Timotheus, vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die du durch prophetische Rede empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände auflegten. Also hier sagt Paulus, hey, Timotheus, pass auf, du hast eine Gabe, durch prophetische Rede, durch die Handauflegung von der Ältesten, und vernachlässigt die bitte nicht. Also wir können Dinge, die Gott uns schenkt, auch vernachlässigen. In 2. Timotheus 1, Vers 6 steht, deshalb ermutige ich dich dazu. Also wir brauchen immer wieder auch von Gottes Seite und von unseren Geschwistern die Ermutigung, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Das ist mal eine Ansage von Paulus. Also man kann Gaben empfangen durch prophetische Rede und wenn Menschen uns, die gesalbt sind, die Hände auflegen. Und oft kann man ja manchmal so Menschen sagen hören, eigentlich glaube ich nicht, dass ich eine Berufung von Gott habe. Ich kann auch keine göttliche Gabe in meinem Leben sehen. Und sie sind so ein bisschen frustriert, weil sie immer auf die anderen schauen. Vielleicht kennt ihr das auch. Die anderen können alles besser wie ich. Und was noch fataler ist, die sind auch noch mehr gesegnet wie ich. Kennt ihr solche Gedanken? Die haben sogar ein besseres Aussehen wie ich. Und heute Abend geht es darum, dass wir das mal ablegen. Ohne feste Meinung und dass wir ganz neu an dieses Thema, das uns ja allen bekannt ist, neu herangehen. Was sind deine Stärken? Also die Lebensstärken, die Gott dir gegeben hat, das sind natürliche Begabungen, Talente, Fähigkeiten. Woran hast du Freude? Was geht dir gut von der Hand? Und das kannst du in der Gemeinde beobachten und auch in den Familien. Das, was Menschen gut von der Hand geht, da sind sie drinnen. Obwohl ich nicht mehr im Rettungsdienst fahre, ich gucke noch jeden Blaulichtauto hinterher. Oder andere Beispiele wären, jemand ist handwerklich geschickt, andere können wieder gut zuhören. Andere können sogar geduldig sein, das ist jetzt nicht so meins. Andere haben Mitgefühl, Empathie. Die anderen sind musikalisch. Und ich möchte euch ein paar Beispiele aus der Bibel heute nennen, die wir nicht auf ersten Anhieb so immer sehen, die nicht so heroisch sind. Ich könnte jetzt die Apostel nennen, aber ich möchte mal ein paar Menschen aus der Bibel euch zeigen, die nicht uns so auf den ersten Blick in der Bibel dargestellt sind, dass sie Stärken hatten. Also ich habe nicht die großen Apostel ausgewählt, sondern ganz einfache oder einfachere Menschen, wenn man das so sagen darf. Da gibt es einmal die Tabea oder Tabitha. Von ihr wird geschlagen, in Joppe lebte eine gläubige Frau mit Namen Tabitha, die hat auch schon mal in Schweighof gewohnt, die viel Gutes getan hat und den Armen half, wo sie konnte. Und von dieser Tabitha wird berichtet, dass sie reich an guten Werken und Almosen war. Also sie hat in diesem Bereich eine Stärke gehabt. Sie war reich an guten Werken und hat auch Almose gegeben. Und die anderen verweisen auf das hin, als sie stirbt. Auf ihre guten Taten, die sie begangen hat. Und Übrigens, der Hinweis oder der Verweis von auf Almosen geben und gute Werke finden wir sehr oft in der Apostelgeschichte. Und es ist auch immer ein Weg, auf dem eine Öffnung für Gott geschehen kann. Denken wir an den Cornelius, den Hauptmann. Er hat dem Volk Israel Gutes getan und es war so ein Weg, dass er sich öffnen konnte für Gott. Und Gott hat es benutzt. Die kennen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Es gibt eine Frau, die hieß Lydia. Und von ihr wird beschrieben, am Sabbat, das steht in Apostelgeschichte 13, die folgenden Verse. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses, etwa außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündigte. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Und dann sagt sie, wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich in dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Also wir sehen, diese Lydia war eine angesehene Frau, die ist ihrem Haushalt vorgestanden. Entweder war sie verheiratet oder verheiratet. Diese Lydia war eine sogenannte jüdische Proselytin. Das heißt, sie war eine Frau, die keinen jüdischen Hintergrund hatte. Aber sie war zum Judentum übergetreten. Und sie hat wohl das Gebet gepflegt, weil sie auch an dem Fluss war. Und das hat sie am Sabbat gemacht und auch an den Waschungen am Fluss teilgenommen hat. Und wir wissen von der Lydia, sie war die erste Christin in Europa. Und in ihrem Haus kam offenbar die Gemeinde zusammen. Und ich denke, ihre Stärke lag in der Kommunikation, denn sie war eine bekannte Geschäftsfrau. Und Gott nützte diese Stärke aus, um sie als Schlüsselperson zu setzen für die neu beginnende Gemeinde, die sich in ihrem Haus geformt hat. Also wir brauchen in der Gemeinde auch Schlüsselpersonen. Den jungen Mann kennen wir vielleicht auch, den Timotheus. Da steht von ihm, es kam auch nach Derbe und nach Lüst. Er kam auch nach Derbe und nach Lystra, das war Paulus. Dort traf er Timotheus, einen Jungen, dessen Mutter eine jüdische Gläubige, dessen Vater aber ein Grieche war. Timotheus war bei den Gläubigen in Lystra und in Ikonien hoch angesehen. Deshalb wollte Paulus, dass er ihn auf seiner Reise begleitete. Und die Stärke im Leben von Timotheus, die wir sehen, ist sein familiärer Hintergrund. Seine Mutter war eine Jüdin, eine gläubige Frau. Und Paulus preist in diesem jungen Mann seinen ungeheuchelten Glauben, den Timotheus hat und den man auch in seiner Mutter gesehen hat und bei seiner Großmutter. Also der Glaube in dieser Familie hat sich positiv auf ihn ausgewirkt. Also muss man sich nicht schämen, wenn man gläubige Eltern und gläubige Großeltern hat. Dann gibt es einer, der hieß Silas. Das war ein prophetisch gesegneter Generalsekretär. Brauchen wir prophetisch gesegnete Generalsekretäre? Ich denke, ja. Da steht Folgendes. Darauf bestimmten die Apostel und Ältesten und die ganze Gemeinde in Jerusalem einige Männer, die sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia in Syrien schickten, um über diese Entscheidung zu berichten. Die Männer, die gewählt wurden, waren zwei Leiter der Gemeinde, Judas, auch Barsabbas genannt, und Silas. Und im Vers 32 können wir dann noch lesen. Danach sprachen Judas und Silas, die beide die Gabe der Prophetie besaßen, noch lange zu ihnen, um sie im Glauben zu ermutigen und zu stärken. Also wir wissen, dieser Silas, der hat zur Gemeinde in Jerusalem gehört. Und er wurde jetzt nach Äthiopien geschickt, um die Beschlüsse, die die Ältesten in Jerusalem betreffen, wie sich die Gläubigen, die nicht von den Juden kamen, wie was sie zu tun hatten. Und wir sehen, Silas war auch ein Prophet. Das würde ich jetzt nicht als Stärke bezeichnen, sondern als eine Gabe von Gott. Und wir sehen, er wirkt im Dienst der Ermutigung. Brauchen wir Menschen, die uns ermutigen? Brauchen wir. Und er begleitete auch Paulus, nachdem sich dieser von Barnabas getrennt hatte. Und mit Paulus und Timotheus wurde jetzt gesandt, die Briefe nach Thessalonich zu bringen. Vermutlich hat er hier als Sekretär gewirkt. Später wird er auch als Sekretär von Petrus genannt. Ausführliche Berichte von ihm sind nicht bekannt. Offenbar war er ein stiller, treuer Helfer von den Aposteln. Brauchen wir treue Menschen? Und wir sehen auch hier, dieser Silas hat von Gott Stärken bekommen, die er einsetzte. Er hat gedient, er hat mitgearbeitet, er hat Briefe geschrieben. Und außerdem kennen wir auch in seinem Leben so die Gabe des prophetischen Dienstes. Jetzt kann man natürlich sich Gedanken machen, darf man überhaupt bei uns von Stärken sprechen? Sagt nicht die Bibel, dass Gott in den Schwachen mächtig ist? Vielleicht protestieren jetzt sogar einige. Was lesen wir in 1. Korinther 1, 27? Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Weiter lesen wir in 2. Korinther 12, 9. Jedes Mal sagte er, also Paulus, meine Gnade ist alles, was du, also Gott hat zu Paulus gesprochen, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich habe das mal so ein bisschen nachgelesen und der Begriff Schwachheit in der Bibel wird ja in der Regel nicht als Auszeichnung benutzt, sondern sie spricht eher von Schwachen im Glauben, die man schonen soll. Hier allerdings kommt ja dieser Begriff Schwäche positiv zum Ausdruck. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, das ist jetzt mein hermeneutischer Ansatz, nachdem ich Exegese betrieben habe, naja, jetzt für die LD-Schüler. Ich glaube, dass es sich hier um eine Haltung geht. Es geht hier um eine Haltung. Denn wer sich auf seine Stärke was einbildet, der ist nicht stark, sondern schwach. Aber wer weiß, dass er von Gott abhängig ist, wer weiß, dass er von Gott beschenkt ist, der bleibt demütig und kann auch Gottes Willen tun. Und so wird aus einer Schwäche auch eine Stärke. Und wir können auch unsere Stärken für Gott einsetzen. Und das in aller Demut. Wir dürfen feststellen, wir haben Stärken und Gaben. Ob du jetzt überzeugt bist oder nicht, jeder von uns hat Stärken, die einzigartig sind. Diese darf man und soll man erkennen und sie nicht für sich behalten, sondern Gott zur Verfügung stellen. Weil du bist mit dem, was Gott dir gegeben hat, eine einzigartige, wertvolle Persönlichkeit. So einen wie dich gibt es nur einmal. So einen wie mich gibt es auch nur einmal. Jetzt würde einer sagen, Gott sei Dank, aber wir wissen, wenn wir das nicht einbringen, was Gott uns gegeben hat, dann fehlt was Entscheidendes in der Gemeinde. Jeder ist herausgefordert, mitzudienen. Und die wichtige Frage heute Abend ist auch, bist du bereit, willst du mit dem, was Gott dir gegeben hat, dienen? Mach es nicht unnötig kompliziert, fang einfach an. Wir haben von Stärken gesprochen, es gibt natürlich auch noch Gaben, die kann man noch einen Schritt weitergehen. Wir alle haben geistliche und natürliche Gaben von Gott bekommen, die mehr sind als nur Stärken, die unser Leben prägen, mit dem er auch unsere Persönlichkeit verbindet. Und mit diesen Gaben sind wir auch bei Gott, bei anderen bekannt. Das kann kann prophetischer Dienst sein, das kann Reden in neuen Sprachen sein, das kann Lehre sein, Leitung aus geistlichen Gaben heraus, das kann Fürbitte sein, das kann Gebet sein. Das ist nur eine kurze Aufzählung, da kann man noch viel mehr nennen. Und im praktischen Bereich spricht man ja immer dann von einer Gabe, wenn jemand etwas überdurchschnittlich gut kann und besser tun kann als andere. Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns nicht nur Stärken, sondern auch Gaben hat, seien es natürliche oder geistliche. Denn in 1. Petrus 4, 10 und 11 steht, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Kannst dich nicht mehr rausreden. Die hat Gott dir geschenkt. Mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Also wir machen mit unseren Gaben und unseren Stärken Gott groß. Wenn jemand redet, so rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setzt er sich mit aller Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Und in der Hoffnung für alle steht so, der Vers 10, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Also ich kriege das nicht für mich so, dass ich es einpacken kann, in den Schrank stellen, sondern damit wir anderen Menschen dienen können. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Aber wir haben nicht nur Stärken, wir haben nicht nur Gaben. Ich bin auch von dem überzeugt, dass wir Wachstumsbereiche haben. Jeder von uns hat Eigenarten, die einzigartig sind. Fast jeder Mensch hat irgendeine Marotte. Du kannst deinen Pastor beobachten. Der geht hier aus dem Gemeindesaal raus, stießt ab, steigt in sein Auto und dann überlegt er sich, ob er abgeschlossen ist. Also steigt er wieder aus und guckt nochmal nach. Eine Marotte. Du denkst, sag mal, hat er noch alle? Hat gerade eben abgeschlossen, jetzt steigt er nochmal ein und guckt, ob er abgeschlossen ist. Also jeder hat ja so seine Marotten. Also, das sind manchmal Schwächen, die manchmal echt komisch sein können. Und diese wirken einschränkend auf unsere Stärken. Und die Frage ist immer, was sind deine Wachstumsbereiche? Es geht jetzt nicht darum, dass du rausfindest, was sind dem anderen seine Schwachpunkte, so gucken mit der Lupe, welche Marotte hat der? Sondern es geht um, gibt es in deinem Leben Bereiche, von denen du weißt oder dir sogar wünschst, dass du Entwicklung brauchen? Wo du charakterliche Schwächen erkannt hast und weißt, eigentlich muss es anders sein. Also jemand sagt was Falsches und du explodierst gleich. Also wo wir Wachstum brauchen. Also so Gewohnheiten, die uns einengen und die man auch überwinden möchte. Und wichtig ist, dass wir uns dieser Wachstumsbereiche bewusst sind und dass wir sie auch angehen, damit sie nicht lähmend für unser Leben sind. Und wichtiger Punkt, der mir heute Abend auch noch wichtig ist, ein fataler Fehler wäre, dass wir uns über unsere Stärken und Gaben definieren. Das kann man immer wieder beobachten, dass Menschen sich über das definieren, was sie gut können und was sie haben. Aber du bist wertvoll, weil du du bist. Du bist nicht wertvoll, weil du was kannst, sondern wir sind wertvoll, weil du du bist. Denn wenn wir uns über unsere Fähigkeiten wertvoll fühlen, ist spätestens dann die Depression da, wenn diese Fähigkeiten weniger werden, wegbrechen oder weg sind. Was auch noch wichtig ist, dass wir nicht versuchen, unsere Wachstumsbereiche zu vertuschen. Und was Christen manchmal auch gerne machen, man vergeistigt es. Ich hatte halt einen heiligen Zorn. Damit kann man eine volle Bauchlandung machen. Die anderen merken sowieso, wo du Defizite hast. Ist das auch schon aufgefallen? Die wissen das. Wenn du mit Leuten unterwegs bist, kennst du ihre Schwächen, ihre Stärken. Wichtig ist, dass man sie sich nicht gegenseitig aus Butterbrot schmiert oder so ähnlich. Und das wichtigste Kriterium bei allem, was wir tun, ist schon die Treue. In 2. Timotheus 2,2 kann man sich gut merken, 2,2,2. Was du von mir gehört hast, das sollst auch du weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Sind wir durch unsere Fähigkeiten und Stärken qualifiziert? Nein. Unsere Stärken helfen uns. Unser Charakter ist letztlich das wichtigste Kriterium. Wenn unser Charakter nicht geheiligt ist, wirft er letztlich hintenrum alles wieder runter. Und ich habe ja über das, wir haben sicher schon ganz viele Predigen gehört, auch von mir. Deswegen auch heute nur eine kurze Erwähnung von einigen Punkten zu diesem Thema Treue. Wir lesen von Kaleb. Folgte treu nach. Wir wissen, dass von Mose steht, war treu in Gottes ganzem Haus. Im 1. Korinther 4, 1 und 2 steht, dass wir treue Verwalter der Geheimnisse Gottes sein sollen. Und Paulus rühmt bei seinen Mitarbeitern nicht die Qualifikation, sondern die Treue. Auch Jesus hat es gemacht. Multiplikation geschieht durch treue Menschen. Und wir wissen, Treue ist eine Frucht des Geistes. Auch wenn die Treue als Wert in der heutigen Zeit immer mehr verloren geht, sie ist ein wesentlicher Fundament unseres geistlichen Lebens. Und ich denke, begeisterndes Dienen nicht möglich. Warum? Jesus hat Menschen gedient. Und es war die Erfüllung seines Lebens und auch seines Auftrags, sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Sein Dienst war einfach zu dienen. Und wir erleben auch Begeisterung im Dienst, wenn wir gemäß unseren Gaben dienen können. Weil man darin auch in seine Berufung hineinwächst. Die kann natürlich zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich ausgeprägt sein. Lebenserfüllung durch Dienen im Reich Gottes, das möchte ich heute nochmal rausstellen, ist so ein Schlüssel für euer Leben, den ich euch immer wieder vor Augen halten möchte. Auch wenn es euch vielleicht zum Hals raushängt, bildlich gesprochen. Es ist die Wahrheit, dass ich bekomme ein erfülltes Leben, wenn ich mich im Reich Gottes investiere, wenn ich im Reich Gottes diene. Ich möchte zusammenfassen und dann komme ich auch schon zum Ende. Erkenne einfach deine dir von Gott gegebene Stärke. Halt sie dir vor Auge. Bleib demütig. Danke Gott. Werd auch nicht überheblich. Bleib demütig und von Gott abhängig. Setz auch deine Gaben, deine dir von Gott gegebenen Gaben ein. Fördere zum Wohl der Gemeinde und anderen. Fördere deine Wachstumsbereiche. Gehe offen mit ihnen um. Identifiziere sie. Lass dir dabei von anderen helfen. Und sei ehrlich und vertusche sie nicht. Und an dem Punkt möchte ich schon das Amen sagen. Ich hoffe, ihr seid begeistert, dem Reich Gottes zu dienen. Und wir haben ja heute Abend noch einiges vor. Wir wollen zu Anfang des Jahres auch das Abendmahl feiern, aber ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass es Freude macht, im Reich Gottes zu dienen. Danke, dass wir begeistert sind von dir selber, Jesus, dass wir begeistert sein können für die Stärken und Gabe, die du dir gegeben hast. Und ich danke dir, dass du jedem hilfst, dass er seine Gabe, seine Stärke erkennt und sie auch fürs Reich Gottes einsetzt. Herr, du siehst auch, dass wir alle Wachstumsbereiche haben, wo wir Hilfe von dir brauchen. Herr, du kennst unsere Marotte. Du kennst unsere charakterliche Schwäche. Danke, dass du uns hilfst und uns begegnest und uns hilfst in der Veränderung. Ich danke dir, dass wir dieses Jahr mit dir starten dürfen. Ich danke dir für deine Güte und für deine Gnade und dass du jeden, der hier drin ist, auch segnest. Amen. Amen. Können wir nochmal aufstehen miteinander und Chorus singen und dann möchten wir auch zum Tisch des Herrn kommen.